Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Reflexe. Heute geht es um Jeremias Gotthelf und darum, wie er derzeit im Theater gesehen wird. Am Mikrofon Elinor Landmann. Mit dem Namen Gotthelf werden Gottesfurcht und Geldsorgen verbunden. Emmentaler Bauernhäuser, arme Pächter, aufmüpfige Mägde, verliebte Knechte. Pfarrer Albert Bitzius schrieb unter dem Pseudonym Jeremias Gotthelf bis zu seinem Tod 1854 Romane und Erzählungen über die Emmentaler Bauern. Mit dem Namen Gotthelf steigen Bilder auf. Sonnenbeschienene Matten, plätschernde Brunnen, sanfte Hügel, alles in Schwarz-Weiß. Denn so zeigte der Filmemacher Franz Schnieder in den 50er Jahren der Schweiz ihren Gotthelf.
Sehe und zweifle nicht, sagt ein alter Spruch. Lass Gott schalten und walten. Das ist der Ueli, früher Meisterknecht, und seit 2 Jahren Pächter auf der Glunke, an einem grossen Bauernhof. Die 2 Jahre waren eine harte Zeit, voll Mühe und Arbeit. Aber der Himmel hat den Boden und den Stall gesegnet.
Franz Schnieder drehte seine Gotthelf-Filme von Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre und lockte die Zuschauer damit scharenweise ins Kino. Seine Filme lieferten sichere Werte und gute Geschichten. Und ein Stück Identität. Von Ueli der Knecht bis hin zu Geld und Geist behaupten sie immer auch, alle Schweizer sind eigentlich Bauern. Schnieders Filme prägen heute noch die Bilder, die zum Namen Gotthelf auftauchen. Und doch hat jede Generation nach ihm Gotthelfs Texte neu gelesen, hat sie neu rezipiert, kritisiert und bearbeitet. Freilichttheater widmen sich Sommer für Sommer seinen Romanen, sein Geburts- und Todesjahr werden gefeiert, eine Familie lebt fürs Fernsehen wie zu Gotthelfs Zeiten. Gotthelf hat immer Saison, auch jetzt gerade, zum Beispiel am Stadttheater Bern. Dort hat Schauspielchef Erich Siedler die Erzählung »Die schwarze Spinne« auf die Bühne gebracht.
So, jetzt komm ich und rasch, dass es pfeift. Ich, die Lindauerin.
Auf die große Bühne im Stadttheater Bern tritt Christine, die Lindauerin, und nimmt die Sache in die Hand. Sie ist die Protagonistin der schwarzen Spinne und wird einen Pakt mit dem Teufel schließen, um ihr Dorf vor Schlimmerem zu bewahren.
Christine!
Plötzlich stand Christine mitten unter ihnen.
Christine!
Ihre Haare trieften. Rot waren ihre Wangen. Und ihre Augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichem Feuer.
Da, wo der Teufel sie geküsst hat, um den Pakt zu besiegeln, da wächst Christine ein Mal auf der Wange. Und aus dem Mal wird die Spinne wachsen und Tod und Verderben übers Dorf bringen.
Keiner bekümmert sich um ein arm Weib in eurer übereilten Flucht. Keiner sieht sich um, was der Grüne mit mir beginnt.
Erich Siedlers Adaptation fürs Theater bleibt nah am Original. Die Schauspieler spielen nicht nur ihre Figuren, sie wechseln immer wieder in eine Erzählerhaltung und schildern, was mit ihnen passiert. So sorgfältig Erich Siedler mit dem Text umgeht, so frei hält er es mit dem bäuerlichen Milieu. Auf der Bühne stehen lange Reihen weißer Plastikstühle. Kein Geranium, kein Bauernhaus macht auf bäuerliche Idylle.
Ich möchte unbedingt die Fabel, das Gleichnis transportieren, diese Geschichte. Und Gleichnisse funktionieren nur dann, wenn ich sie, egal wo ich herkomme, wenn ich verstehe, was gemeint ist. Und wenn ich mich selber darin sehe, wenn ich selber meine Zerrissenheit erlebe darin.
Was mir noch auffiel bei Ihrer Inszenierung ist, dass Sie ganz, ganz weit weg sind vom Dialekt, ganz, ganz weit weg vom Blumentrögli, von irgendwelcher Heimattümelei, die ja bei Gotthelf nicht so fern liegt. Warum haben Sie es weggelassen?
Ich finde das zu einfach. Es ist ja im Moment so ein bisschen eine Mode, oder dieses Helvetismus-Zeug und so. Und ich finde, man sollte, wie Thomas Mann das auch gemacht haben, ihn als europäischen Autor verstehen und nicht unbedingt als Anwalt der Bauern oder so. Nach der Kostprobe hat einer gesagt, ja, das ist doch die Geschichte von dem Elend der Bauern und das kommt ja gar nicht vor. Natürlich geht's den Bauern da nicht gut. Aber ich meine, wenn das nur die Bauern sind, die da quasi berücksichtigt werden, ist der Stoff doch nicht interessant. Und das war auch nicht Gotthelfs Wunsch. Also es war auch nicht sein Wille. Er wollte die Vorgänge zwischen den Menschen zeigen, nicht ob der Bauernstand jetzt schlechte Karten hat oder nicht.
Und so schickt Erich Siedler verfremdete Klänge ins Publikum, stellt seine Schauspieler in ein abstraktes Bühnenbild und konzentriert sich auf das, was zwischen den Menschen passiert. Die Dorfgemeinschaft muss sich entscheiden. Was ist mehr wert? Das Wohlergehen aller oder ein ungetauftes Kind? Der Preis für den Teufelspakt.
Der Körper dieser Gemeinschaft lässt sich nicht einfach so umdrehen. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Und in diesem langsamen Prozess übernimmt niemand so richtig die Verantwortung, außer eben die Person, die es anzettelt. Und diese Frage nach der Verantwortung, die stellt er ganz bewusst. Also er ist ja jemand, der ganz stark einfordert, dass ich für mein Handeln auch die Verantwortung übernehme. Das kann man sehr schnell als moralisch abtun, als altmodisch abtun, aber das ist ja eine Grundvereinbarung in der Gesellschaft, die ja nach wie vor schon diskussionswürdig ist. Und gerade in der Schweiz, oder wo sich die Frage stellt, was kann direkte Demokratie, was bedeutet das überhaupt, wenn ich an der Urne entscheide, ob ich nun diesen Parkplatz beim Hallenbad gut finde oder nicht? Also was bedeutet das letztendlich in der Konsequenz für das politische Handeln? Also ist damit auch gesagt, dass ich auch verantwortlich bin für alles, was dieses Gebilde dann letztendlich macht?
Erich Siedler transportiert die Fabel ins Jetzt, ins Grundsätzliche. Und Gotthelf lässt die Geschichte sich wiederholen. Die Spinne wurde gebannt, in ein Loch gesteckt. Doch 200 Jahre später, im zweiten Teil der Erzählung, bricht sie wieder aus. Dem Dorf geht es unterdessen so gut, dass es die Spinne nicht mehr fürchtet.
In dem Moment, wo es prosperiert, ist natürlich die Gefahr da, dass es kippt, die Menschen übermütig oder hochmütig werden und dadurch die Gottesfurcht, die ja so sehr einklagt, wieder verlieren. Und man kann ja an der Stelle von Gottesfurcht auch was anderes stellen. Man muss ja nicht nur diesen allmächtigen, strafenden Gott sehen, sondern man kann ja auch eben beispielsweise das Fortkommen oder die soziale Gerechtigkeit verstehen darin. Da gibt es ja viele Parallelen mit unserer Welt und unserer Zeit. Und da, finde ich, wird das Stück dann sehr aktuell. Und das war natürlich auch der Wunsch, dass man nicht einfach nur versucht, eine Geschichte, die die Menschen zwar kennen, aber und auch gerne hören, glaube ich, zu erzählen, sondern eben auch noch sich damit auseinanderzusetzen, was es für eine Relevanz hat, heute das auf den Spielplan zu setzen.
Vor allem mit der Überlegung, dass man es ja eben auf eine Bühne stellt und nicht für sich selber liest und sagt, das war eben Gotthelf 1850, da spielt eben das Christentum diese und diese Rolle, der Herr war Pfarrer und so weiter und so fort. Trotzdem frage ich mich, ob der Plot funktioniert, weil ich habe eigentlich die Fabel immer so, quasi so kürzest Version ist, wer Gott fürchtet, muss die Spinne nicht fürchten. Wenn wir jetzt die kürzeste Version ihrer Inszenierung und ihrer Dramatisierung machen, dann scheint es mir so in eine Richtung zu gehen, achte das Leben, achte das Sozialgefüge oder wie kann man es abkürzen?
Ja, das würde ich gerne. Also für mich ist es einfach so, dass mich dieser Gegensatz interessiert, dass ich völlig einverstanden bin mit Gotthelf, dass man für das Prosperieren der Gesellschaft ein Wertesystem braucht. Und in dem Moment, wo man sich über Moral unterhält, man auch gleichzeitig schon anfängt, ein Machtmittel in die Hand zu nehmen. In dem Moment, wo wir uns über Werte unterhalten, unterhalten wir uns natürlich auch über die Frage, wann wird es möglich, andere Menschen zu gängeln oder ihnen irgendetwas aufzuoktroyieren, ihre Freiheit zu beschneiden etc. Also das ist ja einfach dieses zweischneidige Schwert. Aber das interessiert mich sehr, dieser Frage nachzuspüren, ohne die Verpflichtung zu haben, eine Antwort darauf geben zu müssen.
Erich Siedler, Schauspielchef am Stadttheater Bern, über seine Beschäftigung mit Gotthelfs schwarzer Spinne. Wenn derselbe Text für ein junges Publikum bearbeitet wird, dann wird erstmal die Vorgeschichte erklärt. Und das klingt so.
Früher war da Wald, Tannenwald. Dann ist einer gekommen. Fremde Fötzlichkeit. Hans von Stoffeln. Kreuztürken! Kreuzenbrücken hemmen! Beregnügeln! Hüssen Schiffen! Erst gibt's den Chef da. Er will eine Burg haben auf dem Bärhegenhügel. Die Bauern sollen davon bauen. Jetzt!
Ruff! Ruff! Im Zürcher Gemeinschaftszentrum Bucheck findet eine Vorpremiere statt. Auf der kleinen Kellerbühne zeigen Regisseurin Carole Blanc und das Theater Skaramouche ihre schwarze Spinne für Kinder ab 8 Jahren. Zwei Männer, eine Frau, spielen alle Rollen. Sie sitzen auf einer groben Holzbank und basteln sich ihre Requisiten aus Karton. Wenn es nötig ist, wird rasch etwas erklärt oder kommentiert. Ein Modell des Dorfes zeigt, wo was stattfindet, und es geht schnell voran. Schon steht das Schloss.
Stoffle gelacht. Er hat seine Freunde eingeladen, zum Blöffen mit seiner Burg. Die haben auch gelacht, wo sie den Bluthügel ohne Bäume gesehen haben. Brennt der Zun aber schön im Grind, im Sommer, hä? Brennt auf den Grind, Stoffle, die Bratkartoffel, ist doch keine Burg, eine Burg ohne Bäume. Krustürken, kein Schicken gingen.
Was?
Kein Schicken gingen.
Was?
Einen Schattengang, eine Allee.
Bei aller Komik. Regisseurin Carole Blanc und die drei Schauspieler machen aus der schwarzen Spinne keine Komödie. Sie zeigen den Konflikt des Dorfes, sie zeigen die Spinne, wie sie wächst und welches Leid sie anrichtet.
Die Spinne wächst. Beine werden haarig. Die Augen funkeln.
Meine Backen Platz.
Musik, Spiel und Licht versetzen das Publikum in eine gotthelfsche Geisterbahn. Regisseurin Carole Blanc.
Wir wollten etwas für Kinder machen, das eben dieses Gruselige hat. Wir haben auch an Vampir gedacht, weil uns irgendwie das Böse interessiert hat. Und eben auch so ein bisschen dieses Gruselding, diese Stimmung. Und da sind wir dann in den Gesprächen irgendwie plötzlich drauf gekommen, die schwarze Spinne, die ist doch so... Oh. Und dann haben wir gedacht, doch, das ist super.
Und warum das Gruselige? Für ein junges Publikum was Gruseliges?
Ja, ich glaube, Kinder haben das gerne auch. Also Gruselgeschichten zum Beispiel erzählen sie sich ja gerne und dann hat man dann vielleicht schon Angst auch, aber das ist etwas, man will es und hat doch Angst davor. Es ist einfach faszinierend. Also nicht nur für Kinder, glaube ich, auch die Erwachsenen haben das. Einerseits hat man Angst davor, andererseits will man es trotzdem wissen. So. Und das wollten wir einfach mal ausprobieren.
Wie waren die Überlegungen so in Richtung, was muss man abmildern? Gab es diese Überlegungen?
Ich finde, man kann es nicht abmildern. Es ist, was es ist und sonst stimmt es wie nicht. Also wenn die nicht diese Verzweiflung nicht hat, dann will sie das Kind nicht und dann geht die Geschichte nicht weiter. Also das ist wie die Konsequenz. Also man muss es halt so machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, weil man es so zeigt, kann man damit umgehen jetzt als Zuschauer irgendwie.
Also ist es die Theaterform, die es dann irgendwie einfacher macht? Ist vielleicht das?
Ja, schon auch. Also wir haben uns zum Beispiel überlegt, also in den meisten Inszenierungen, die ich kenne, zeigt man zum Beispiel nicht, wie die Spinnen da herauskrabbeln bei der Backe oder so. Oder die Spinne selber dann kommt nicht vor. Das wird alles immer erzählt, das muss man sich selber vorstellen. Und ich fand einfach, jetzt wollen wir das mal zeigen. Eben vielleicht auch, weil das Publikum sind Kinder und immer dieses Ausweichen auf den Erzähler. Es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, wenn wir es jetzt nicht zeigen würden, die Kinder wären auch wie enttäuscht ein bisschen.
Eine weitere Maßnahme, um das jugendliche Publikum bei Stange zu halten, die Story vorantreiben. Carole Blanc hat die dramatisierte Textversion gemeinsam mit Urs Brähm verfasst. Und die beiden haben von Gotthelfs Original nicht viel übrig gelassen.
Die Sprache, die ist ja super und alles, aber das eignet sich nicht, finde ich, jetzt für Kindertheater oder Theater für Jugendliche. Wir haben schon ganz wenig Erzähltext, das braucht es. Also ich glaube, das ist das Minimum, was wir jetzt haben. Aber die ganze Gotthelfsprache, die haben wir entschieden, die lassen wir weg. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht.
Das heißt, ich reduziere auf einen Plot?
Ja, mir schwebte das vor, einfach so punktuelle Szenen. Es hat Lücken dazwischen, wo Gotthelf viel erzählt, was dann noch war und da noch war. Das haben wir einfach weggelassen und kommen zum nächsten Punkt, wo man braucht, damit die Geschichte weitergeht, eigentlich so.
Die Reduktion auf den Plot macht das knapp einstündige Stück schnell und spannend. Auf den Plot reduziert, wird Gotthelfs Erzählung Die schwarze Spinne zu einer Sage. Und genau so will Carole Blanc die Erzählung auch vermitteln.
Schon eine Geschichte, wo man sagt, die hat sich zugetragen, ist eben eine Sage. Vielleicht ist es auch nicht wahr. Also man weiß ja nicht, ist die Spinne wirklich da drin oder nicht. Also deshalb haben wir auch die Rahmenerzählung. Wir wollten eine Rahmengeschichte, aber nicht die von Gotthelf, die haben wir selber erfunden, weil wir finden, es braucht unbedingt das, dass jemand die Geschichte erzählt und dass man am Schluss in der Jetztzeit ist, wo man sich fragt, ob diese Spinne noch da ist.
Also es braucht das früher.
Ja, dass es eine Sage ist oder sagen wir ein Märchen, wenn es ein Märchen ist, die sind ja auch gruselig, aber es ist wie so ein Märchen und es ist eine Sage, das ist nicht Realität.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass Sie jetzt wieder im Vergleich zum Originaltext, dass Sie Gott eigentlich draußen lassen. Also es gibt Kreuz,
ja,
und es gibt einen Pfarrer. Aber ich glaube, das Wort Gott, nein, fällt nicht.
Außer er sagt immer, Herrgott, zack, wo habe ich das Kreuz? Aber nein, wir haben es draußen gelassen, weil eben da kommt die ganze Moral, dass man nicht mit dem Bösen sich einlassen soll. Das möchte ich jetzt nicht in der Geschichte erzählen, hier auf der Bühne. Das können sich die Leute dann für sich überlegen, ob sie das gemacht hätten oder nicht. Das möchte ich jetzt nicht da sagen, das ist schlecht.
Ein anderes Akkordeon, ein anderer Gotthelf. Im Schlachthaustheater in Bern kam vor gut einem Jahr Gotthelfs Novelle Elsie, die seltsame Magd auf die Bühne. Inszeniert von Merit Matter mit der Freien Berner Gruppe Club 111. Im Mai wird das Stück in Zürich wieder aufgenommen. Die Bearbeitung stammt von der Autorin Stefanie Grob und sie hat Gotthelf in die Gegenwart transportiert. Die Bauern sind Landwirte und kämpfen mit der Globalisierung. Auf der Bühne blasen Bauer und Knecht Plastikhandschuhe auf. Jetzt sehen sie aus wie Euter und werden gemolken. Man spricht von der Krise.
Ich bin endlich heim. Seid nicht aufzuhalten. Unsere Franken sind am Schwanken.
In die Krise und in die bäuerliche Gemeinschaft bricht Elsie, die seltsame Magd. Stefanie Grob hat Gotthelfs Novelle einen satirischen Dreh verpasst. Sie hat den Plot ausgebaut, ihn fortgeschrieben. Die Anbindung an Gotthelf allerdings, die bleibe bestehen, sagt Stefanie Grob.
Ja, ich hoffe schon, dass das Herzstück der Novelle, dass wir das nicht zu sehr angetastet haben und dass es nach wie vor einfach davon lebt, von dem Schönen, vom Märchenhaften, das Gotthelf eben auch immer hat. Und natürlich war der Eingriff ziemlich stark. Wir haben sogar neue Figuren eingeführt und das Ganze einfach in eine moderne Zeit versetzt, aber ich denke, das ist wirklich das Grundstück, das hält.
Und was ist das Herzstück?
Das Herzstück finde ich schon der Umgang dieser kleinen Emmentaler Bauern mit dieser fremden Frau. Bei unserem Stück ist es eine Fremde aus dem Ausland, die Elsie, die da ankommt. Und bei Gotthelf ist es einfach eine Frau aus dem nächsten Dorf. Und wie sie sich alle mit dieser neuen Situation zurechtfinden.
Das ist der Rahmen, der bleibt. Sie haben das Ganze ins Heute versetzt. Das sind Bauern, die mit der Globalisierung kämpfen, die bei Subventionen tricksen und so weiter und so fort. Jetzt ist es ja nicht so, dass Gotthelf immer verändert wird. Gotthelf ist präsent, er ist auch präsent auf Bühnen im Freilichttheater. Warum haben Sie ihn modernisiert?
Ja, ich denke, das Reizvolle war eben gerade, dass Gotthelf präsent ist und dass häufig Stücke in sehr ursprünglichen Fassungen auf die Bühne kommen. Und also ich muss dazu noch sagen, dass die Adaption jetzt nicht meine Idee war. Das war die Idee von Merit Matter, die ist schon mit dieser Idee, Elsie ist eine Fremde, eine Frau aus dem Ausland, die in ein Emmentaler Dorf kommt, an mich herangetreten. Und wir waren uns aber sehr einig, dass wir wirklich eingreifen wollen, dass es uns nicht interessiert, die hunderttausendste Gotthelf-Fassung von X was auf die Bühne zu bringen.
Also geht's um Originalität?
Nein, das war jetzt schon nicht nur der Selbstverwirklichungstrip von Merit Matter, mir und also überhaupt Club 111. Das war wirklich die Idee, Gotthelf hat sehr viel, was heute noch stimmt. Also in, würde ich behaupten, allen Texten findet man sehr Aktuelles. Wir wollten einfach genau das herausschürfen, was heute immer noch stimmt und in unseren Rahmen, in unsere Zeit, unser Umfeld setzen quasi.
Der Zugriff auf die heutige Realität ist satirisch. Rot-weiß karierte Vorhänge dekorieren die Fenster, die Bauern tragen Tracht. Meret Matters Inszenierung hat viele Schwankelemente und erzählt rasant eine Liebesgeschichte. Die fremde Elsie und Bauer Christen verlieben sich. Bei Gotthelf verweigert Elsie die Heirat, weil sie arm ist. Ihr Vater hat das Geld verprasst. In der modernen Fassung verhindert das Dorf die Heirat der beiden. Der Konflikt wird ausgelagert. Stefanie Grob zu den Gründen.
Weil sich effektiv dieser Grundstoff so nicht mehr in der heutigen Zeit erzählen ließ. Das war eine Entscheidung oder mehrere Entscheidungen immer wieder im Schreibprozess, wo ich einfach merkte, das nimmt mir keiner ab, das geht jetzt wirklich einfach nicht, wenn ich behaupte, Elsie heiratet nicht, weil ihr Vater arm war. Das ist heute einfach keine Sünde mehr, schlicht und ergreifend.
Haben Sie denn während der Bearbeitungszeit, während Sie den Text geschrieben haben, hatten Sie da irgendwann mal so Skrupel?
Beim Schreiben lustigerweise nicht. Es war wirklich extrem witzig, die ganze Arbeit. Also ich habe mich noch nie so amüsiert am Schreibtisch. Wirklich, ich habe selbst schon vor mich hingegrüllt beim Tippen. Und da hatte ich überhaupt keine Skrupel. Erst dann wirklich, als es auf die Premiere zuging, habe ich dann gedacht, oh Hilfe, wenn jetzt wirklich so die eingefleischten Gotthelf-Liebhaberinnen und Liebhaber daherkommen, ja, dann werden wir einfach angeschossen. Und es gab auch Leute, die rausgelaufen sind und wirklich empört waren. Und
können Sie die verstehen auf eine gewisse Weise? Was entgegnen Sie denn diesen empörten Gotthelf-Liebhabern? Warum ist es denn richtig, sowas zu tun?
Gut, die sind jetzt nicht auf mich zugekommen, darum musste ich bislang noch nichts entgegnen. Nein, das ist mir völlig klar, dass ich verstehe das auch. Aber ich denke jetzt mal, also dass allen klar war, die sich ein bisschen auskennen in der Theaterszene, dass Club 111 nicht irgendwie den ursprünglichsten Gotthelf auf die Bühne bringt. Und sonst würde ich halt einfach entgegnen, dass wir da nicht stehen bleiben, dass das ein Versuch war, ein Spiel auch damit und dass das meine Wertschätzung ist. Also ich finde, es ist auch eine Art von Wertschätzung gegenüber einem toten Autor, dass er heute noch so aktuell ist und dass er junge Autorinnen und Autoren reizt, zu Adaptionen reizt.
Wofür steht denn dieser Jeremias Gotthelf bei Stefanie Grob? Was sind so die drei Schlagworte, die da vor dem inneren Auge auftauchen?
Schon eben wirklich das Menschliche, was er so toll rüberbringt, dass ich finde, er hat wirklich ein extremes Gespür, die Abgründe auch, dieser einfachen Leute, die er da immer schildert, die herauszuarbeiten, das kommt mir in den Sinn. Und dann schon auch Pfarrer, also das ist dann auch der Part, wo ich ein bisschen Mühe habe mit ihm, beziehungsweise wo ich dann querlese jeweils, ist zum Beispiel bei Elsie auch gerade rausgefault. Ja.
Was ist denn die Moral bei Elsie?
Ja, liebe deinen Nächsten, das wäre so die ursprüngliche Elsie-Moral. Und natürlich ist die immer noch ein bisschen drin, aber ich meine jetzt auch gar nicht mehr so die Grundaussage, die Grundmoral, sondern wirklich so all die kleinen Passagen, die er in den Büchern halt immer nutzt, um seine Predigten zu halten und dann wirklich noch erzählt, dass es schlecht ist, ins Wirtshaus zu gehen und so weiter und so fort.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann hält sich das so ein bisschen die Waage. Also einerseits ein Dichter, der tolle Stoffe findet, der die auch in eine tolle Form bringt und auf der anderen Seite ein... Ja, ich sage jetzt mal, reaktionärer Ideologe.
Ja, das ist für mich schon so. Ich bewundere natürlich wirklich eben nicht nur die Stoffsuche. Ich finde, er hat wirklich auch eine sehr eigene Sprache, eine schöne Sprache, liest sich wirklich super gut. Und den anderen Teil gibt es für mich ganz klar auch. Ja. Ein weiterer Grund, warum es mich nicht interessiert hat, 1:1 Elsie auf die Bühne zu bringen.
Um aus Gotthelfs Novelle eine moderne Fassung für die Theatergruppe Club 111 zu machen, hat sich Stefanie Grob auch auf Gotthelfs Sprache gestürzt.
Die Dialoge sind alle in sehr, sehr wehrschaftem, urchigem, würde ich mal behaupten, Gotthelf-Berndeutsch, also von mir geschrieben, aber wirklich sehr so im Stil. Und ich habe in diesem urchigen Berndeutsch, in diesem Gotthelf-zeitgenössischen, behaupte ich jetzt mal, habe ich dann so moderne Wörter eingestreut. Oder sie reden dann halt eben über moderne Themen. Und fand dann diese Lösung schräg oder schön, weil es so merkwürdig nur leicht verschoben ist. Man ist immer eigentlich im Original-Gotthelf-Film und dann kommt so eine ganz leichte Störung rein und dann immer mehr gegen den Schluss zu. Ja.
Es hat auch eine starke verfremdende Wirkung. Also gerade dieses, plötzlich sagt die Bäuerin irgendwie strange und dann kommt dann wieder was ganz, ganz Altertümliches.
Auf diese Wirkung, ja, auf die haben wir wirklich mit dieser Inszenierung auch gesetzt, dass man sich eigentlich fühlen kann wie in einer 1:1 wunderschönen Gotthelf, schon fast Schwank-Inszenierung, und man wird aber immer in diesem sich ganz wohlfühlen und fallen lassen gestört. Seien es eben einzelne Sätze auch nur, die einen rausreißen und hoffentlich auch zwingen dazu, wieder zu bedenken, wo befinden wir uns hier eigentlich heute und was hat es 1:1 mit meinem Leben zu tun, dass man wirklich immer konfrontiert ist auch mit der heutigen Realität.
Wenn der Club 111 seine Elsie-Version auf die Bühne bringt, geraten zwei Dinge aneinander. Die Lust an der Satire und die Liebe zu Gotthelfs Stoff.
Mir ist es wichtig, dass es immer noch Herz hat. Also ich will, dass man mitgeht mit dieser Liebesgeschichte, dass man auch ergriffen ist. Und das sind natürlich zwei Dinge, die quasi unvereinbar eigentlich sind. Satire plus das große Gefühlskino oder eben Gefühlstheater. Aber das war die Gratwanderung ganz klar, auch bei mir selbst, dass ich einen Autor, den ich eigentlich wirklich schätze, dass ich den eben nicht veräpple, den nicht ins Lächerliche ziehe, aber dass ich automatisch, indem dass ich spiele mit seiner Sprache, einen satirischen Zugriff habe.
Die Autorin Stefanie Grob über ihre Fassung von Gotthelfs Novelle Elsie, die seltsame Magd. Die Wertschätzung gegenüber Gotthelf, die spiegelt sich in allen drei Adaptationen fürs Theater. Wenn Erich Siedler im Stadttheater Bern nach grundsätzlichen Konflikten sucht, wenn Carole Blanc für ein junges Publikum auf die guten Geschichten vertraut und auch wenn Stefanie Grob fürs freie Theater Gotthelf in die Gegenwart transportiert. Da ist eine weitere Generation daran, Jeremias Gotthelf neu zu rezipieren, ihn neu zu lesen und neu zu bearbeiten. Die Lesarten der drei Theatermacher gesellen sich zu den früheren. Und gemeinsam stellen sie fest, dass uns die Bauernwelt des schreibenden Pfarrers in Lützelflü auch heute noch etwas zu sagen hat. Franz Schnieders Lesart aus den 50er Jahren, die allerdings bleibt neben den zeitgenössischen Adaptationen bestehen.
Mein Ueli steht jetzt wiederum fest auf dem Boden. Aber ich habe Angst, es könnte in meinen Kopf steigen und ihn wiederum rausbringen. Sie selber soll nicht noch einmal Schaden nehmen. Wir wollen bleiben, was wir sind. Und das Glück, das jetzt ungereinigt wie vom Himmel oben runterkommt, futterweise, das wollen wir uns zuerst verdienen.
Stefanie Grobs Stück Elsie, die seltsame Magd, inszeniert von Merit Matter, ist im Mai zu sehen im Zürcher Theater Winkelwiese. Carole Blancs Schwarze Spinne mit dem Theater Scaramouche hat am 15. Februar Premiere auf der Fassbühne in Schaffhausen. Die Inszenierung für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren ist im März auch in Zürich und Bern zu sehen. Und schließlich Erich Siedlers Theaterfassung der Schwarzen Spinne wird noch bis Mitte März am Stadttheater Bern gespielt. Und das war's von Reflexe für heute. Am Mikrofon Elinor Landmann. Am Montag geht es in Reflexe um Kunst und Psychiatrie und um Adolf Wölfli, einen der bedeutendsten Künstler der Arbrüt. Am Montag in Reflexe um 11 und um 22 Uhr hier auf DRS 2.